Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Alle Kinder fertig los. Heute geht es um ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und das uns alle betrifft, nämlich unser Medienkonsum und was das für Folgen hat für unser Bewegungsverhalten. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, da freue ich mich jetzt schon sehr darauf, die jeden Tag mit Kindern und Eltern arbeitet, Oberärztin Dr. Annika Tiede. Sie ist Kinderärztin, hält Workshops unter dem Titel Smart ohne Phone und weiß genau, wie digitale Medien die Entwicklung unserer Kinder beeinflussen. Frau Dr. Tiede, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gerne. Bevor wir ins Thema einsteigen, können Sie kurz erzählen, wie lange Sie schon als Kinderärztin bei den Barmherzigen Schwestern in Linz tätig sind und was dort Ihre Schwerpunkte sind?
Gerne. Also erstmal muss ich es leider korrigieren, ich bin Barmherzige Brüder.
Okay, Entschuldigung.
Kein Problem. Ist kein Problem, aber das ist wichtig, sonst kriege ich einen auf den Deckel. Genau. Also ich bin jetzt genau seit 18 Jahren, also ich bin jetzt volljährig bei den Barmherzigen Brüdern. Und bin dort eben in einer Ambulanz für Entwicklungsmedizin. Und wir schauen Kinder von 0 bis, wir haben kein Alterslimit, muss man auch gestehen, vor allen Dingen mit allen Arten und unterschiedlichen Entwicklungsstörungen. Also vor allen Dingen Sprachstörungen, Hörstörung, Verhaltensauffälligkeiten, Autismus, ADHS, Lernstörung und alles, was es auch an zusätzlichen Störungen dazu gibt. Und da ist natürlich vor allen Dingen das Motorische und die Bewegungskoordinationsstörung extrem hoch bei uns zu bewerten. Und wir sehen leider in den letzten Jahren, dass das auch deutlich zunimmt.
Mhm. Deswegen gleich starten wir gleich direkt hinein. Das ist die Frage, die ich mir ganz fett angestrichen habe. Das heißt, sind digitale Medien der neue Bewegungsfeind Nummer 1?
Ob es der neue Bewegungsfeind Nummer 1 ist, weiß ich nicht. Aber es ist sicher ein Hauptbestandteil, warum unsere Kinder immer bequemer werden, immer dicker werden und einfach viele motorische Fertigkeiten, die sie brauchen für Schule, für Beruf später, nicht mehr erlernen.
Mhm. Ja, das klingt alles irgendwie auch dramatisch. Also ich unterhalte mich ja auch mit anderen Menschen, die mit Kindern arbeiten und so, und die beobachten Ähnliches. Und Sie erleben ja Kinder mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wann haben Sie in Ihrer Praxis zum ersten Mal gemerkt, dass das Thema Bildschirmzeit nicht nur eine Erziehungsfrage ist, sondern tatsächlich ein medizinisches Problem? Gab es vielleicht auch einen Moment, wo Sie sich gedacht haben, hier verändert sich gerade Kindheit grundlegend?
Also dazu muss man sagen, wir sehen natürlich auch ein sehr ausgewähltes Patientengut. Wir sehen jetzt nicht das Gros der Kinder. Eben diese Kinder werden ja explizit mit der Frage, was ist deren Problem, zu uns geschickt. Und dass das so zunimmt oder dass wir auch die Vermutung haben, muss man sagen, dass das viel am Bildschirmmedien liegt, das war auch schon deutlich vor Corona. Das ist eigentlich so ungefähr 10 Jahre her, dass wir gemerkt haben, dass wir Kinder sehen, die sich wenig für andere Kinder interessieren, die auch nicht gut sprechen lernen und die vor allen Dingen nicht lernen, soziale Kontakte aufzunehmen oder auch aufrecht zu erhalten. Und das ist das, was den Familien auch auffällt und deswegen kommen, die sagen, mein Kind spricht nicht, mein Kind spielt nicht mit anderen Kindern. Und ganz alarmiert worden sind wir dann so um 2018, 19, wo erstmals die Fragen oder häufiger die Fragen kamen, mein Kind spricht nicht die Muttersprache, aber es spricht Englisch.
Oh.
Und das war für uns so ein Zeichen zu fragen, warum? Wer spricht in der Familie mit dem Kind Englisch? Und dann kam die Antwort YouTube.
Mhm. Das ist sehr spannend. Mhm. Ich bin ja sehr viel in Schulen mit so einem Bewegungskonzept und ich erlebe dort oft die Kinder, dass sie kaum mehr rennen können, klettern oder balancieren ist auch schon schwierig. Und was auch der Fall ist, dass sie sich ganz schwer konzentrieren können. Welche körperlichen und psychischen Folgen sehen Sie denn am häufigsten bei den Kindern mit einer hohen Bildschirmzeit?
Das Allerhäufigste, was wir sehen, ist diese Sprachentwicklungsauffälligkeit, vor allen Dingen in der Muttersprache oder auch in der Umgebungssprache. Sprich, wenn das Familien mit Migrationshintergrund sind, die sprechen ja zu Hause Muttersprache und im Kindergarten sollten sie dann Deutsch lernen, dass das oft schwierig ist. Ganz häufig schwierig ist die Schlafsituation, das Ein- und Durchschlafen durch Medien. Wir sehen viele Verhaltensprobleme wie Aggressionen. Die können nicht gut mit der Selbstregulation umgehen. Aber wir sehen natürlich auch, und das ist auch schon in einigen wissenschaftlichen Studien gut zu belegen, dass diese Kinder bestimmte motorische Fertigkeiten einfach nicht lernen. Und da gehören wirklich ganz banale Sachen dazu, wie sich selbstständig anziehen und ausziehen. Oder halt im Alter von 5, 6 Jahren können die nicht mit Besteck lernen. Das sind aber Essen. Das sind aber Fertigkeiten, die wir brauchen, um einen erfolgreichen Schulabschluss zu garantieren. Wenn ein Kind sich nicht umkleiden kann, als selbstständig für den Sportunterricht, dann hat es an dieser Turnstunde keinen Spaß und möchte nicht dran teilnehmen. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich mit meinen Händen außer einem Touchscreen bedienen keine einzelnen Fingerbewegungen machen kann, dann kann ich auch nicht mit einem Stift schreiben lernen.
Das klingt schon, also für mich jetzt so in dem Detail habe ich es noch nie so betrachtet, aber schon relativ dramatisch. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo Sie sagen, eine bestimmte Stundenanzahl Bildschirm pro Tag, wo wird es wirklich gefährlich? Ist natürlich altersabhängig, aber soweit ich weiß, haben Sie ja eben 0 bis Kinder, wenn Sie vielleicht so sagen, 1 bis 2 Jahre und so weiter, weil auch schon die Kleinen spielen ja mit dem Bildschirm. Ab welcher Stundenanzahl wird es für die Altersgruppen gefährlich aus Ihrer Sicht?
Ja. Allein aus wissenschaftlichen Gründen ist das nicht ethisch, das zu untersuchen, weil wir können keine Untersuchungen machen, in denen wir sagen, lasst eure Kinder mal 6 Stunden vorm Tablet sitzen und dann schauen wir mal in 5 Jahren, was dabei rauskommt. Das geht nicht. Was wir sehen, ist, dass vor allen Dingen ein Medienkonsum, und das geht über alle Altersgruppen hinaus, über 2 Stunden am Tag, bildschirmgebundene Medien, dass das bedenklich ist. Und da gibt es durchaus Untersuchungen, die sind natürlich im Nachhinein untersucht, also retrospektiv, dass das so ein Knackpunkt ist, diese 2 Stunden. Das ist für die Sprache gut belegt und das ist auch sehr gut fürs Verhalten und Aufmerksamkeitssteuerung gut belegt. Was es gibt, ist, und was gut untersucht sind, und das haben wirklich Experten toll gemacht, es gibt eine Elternleitlinie, die uns genau sagt, 0 bis 3 Bildschirm frei. Das wäre der Wunsch, ja. 3 bis 6, 30 Minuten am Tag mit elterlicher Begleitung. Das heißt, nicht alleine davon sitzen. Und ab 6 Jahre bis ungefähr 9 Jahre maximal 45 Minuten, also 30 bis 45 Minuten auch elterlich begleitet. Und das Einführen zum Beispiel von Videospielmöglichkeiten, also wie Spielekonsolen, sowas sollten Kinder auf gar keinen Fall vor 9 Jahren machen.
Okay. Ja, das sind schon ganz gute Richtlinien. Ich höre dann halt auch, wenn ich mit Eltern spreche, dass viele sagen, mein Kind geht doch eh einmal in der Woche turnen oder spielt Fußball. Das reicht doch als Ausgleich zum Bildschirm. Reicht es wirklich aus Ihrer Sicht, dass Kinder, wenn sich Kinder 1 bis 2 Mal pro Woche intensiver bewegen?
Auf gar keinen Fall. Es gibt ja genauso die Empfehlung von den Sportwissenschaftlern, die sagen, mindestens 90 Minuten am Tag sollte sich jeder von uns bewegen. Und das gilt natürlich für die Kinder erst recht. Und wenn man sich überlegt, wie Kinder lernen vom Imitieren und Kinder lernen durch Übung. Und das schönste Beispiel ist, wie Kinder laufen lernen. Und das muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen. Das erste ist aufsetzen, dann auf die Knie ziehen, dann auf die Füße ziehen. Und jedes Mal macht es wieder plumps und ein Kind probiert das am Tag 30, 50, 100 Mal, bevor es die ersten Schritte schafft. Und auch dann ein Schritt, plumps, zwei Schritte, plumps, drei Schritte, plumps. Aber die hören nicht auf, die würden von sich aus immer weiter probieren, weil das Ziel, laufen zu lernen, ist für die so hoch. Und das gilt eben bei den in verschiedenen Altersgruppen, ja, für alles Mögliche. Und wenn ich nur einmal in der Woche zum Fußball gehe, dann habe ich einfach nicht diese Übung, die ich brauche, um vielleicht wirklich mal später ein guter Fußballer zu werden.
Mhm.
Ja, und das gilt für alle motorischen Fertigkeiten. Ja, nur weil ich einmal ein Haus gemalt habe, heißt das nie, dass ich auch einen Stift bedienen kann und dabei beim nächsten Mal eine Villa entwerfen kann. Das geht einfach nicht. Ja, also Übung macht hier der Meister und
ja, genau.
Das kostet einfach Zeit.
Ja, genau. Also üben, üben, üben. Sie sagen ja in Ihren Workshops, Bewegung und Entwicklung gehören untrennbar zusammen. Können Sie erklären, was im kindlichen Gehirn passiert, wenn Bewegung fehlt, also gerade in den ersten Lebensjahren? Gibt es so kritische Phasen, in denen Bewegungsmangel besonders gravierende Folgen hat?
Wir müssen uns nur anschauen, wann Kinder Bewegung lernen. Und sie lernen das in den ersten 5 bis 6 Lebensjahren. Also vor allen Dingen in den ersten 2 Jahren natürlich ganz exzessiv, weil ein Baby kommt auf die Welt und kann nur unkoordinierte Bewegungen machen. Was dort im ersten Lebensjahr passiert, dass die sich dann schon aufsetzen können von der sozusagen von der liegenden Position in eine aufrechte Position, was dann auch den Horizont erweitert, was vor allen Dingen auch natürlich die geistige Entwicklung fördert, wenn ich viel mehr wahrnehmen kann um mich herum, ist Wahnsinn. Und deswegen, man nennt das so Entwicklungsfenster. Und es gibt Entwicklungsfenster, die schließen sich irgendwann. Mhm. Und es gibt Fertigkeiten, wenn ich die bis zu einem bestimmten Alter nicht gelernt habe, also ein Kind, ein normales Kind ohne jetzt irgendwelche Erkrankungen, wenn das bis 2, 2,5 Jahre von sich aus nicht laufen gelernt hat, dann wird das mit dem Laufen lernen ohne therapeutische Intervention ganz, ganz schwierig.
Mhm.
Ja. Und das gilt für vieles andere auch. Wenn ich mit 5 Jahren keinen Stift richtig halten kann, dann werde ich mit 9 Jahren keinen Aufsatz in einer schönen Schrift schreiben können. Das geht einfach nicht.
Mhm. Also diese Zeitfenster sind ganz essentiell. Wenn die sich schließen, dann wird es ganz schwierig. Also dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Im Grunde auch
die
Phase. Das heißt, ich höre ja auch oft, wenn ich mich unterhalte, dass viele sagen, ja, diese Medien, die sind ja so toll, weil da gibt es ja auch so interaktive Bewegungsspiele. Aber können die wirklich den Bewegungsmangel ausgleichen?
Nein. Also für uns als Erwachsene, die wir alle Bewegungen können und die sich im Raum aufrecht bewegen können, ohne zu stürzen, ohne zu sich abzustützen, wir können von Fitness-Apps natürlich etwas lernen. Ein Kind kann davon nicht lernen. Ein Kind braucht immer ein dreidimensionales Lernen. Das heißt, es braucht jemanden, der es vormacht, es braucht jemanden, der es beurteilt und ein digitales Medium sendet immer nur eindimensional. Der wartet auch nicht drauf, bis der das gelernt hat. Der sagt, der Bildschirm sagt, nach 5 Minuten musst du das können, jetzt machen wir die nächste Übung.
Mhm.
Ja, das bringt den Kindern überhaupt nichts. Also das genauso auch Sprache kann man vom Bildschirm als Kleinkind nicht lernen. Wir Erwachsenen können das, weil wir haben Sprache schon mal gelernt und damit können wir auch die Sprachpragmatik und haben auch Ideen dazu, wie Sprache, egal welche Sprache, und das muss jetzt keine dem Deutschen verwandte Sprache sein, auch Chinesisch oder Japanisch ist für uns möglich zu lernen. Aber ein kleines Kind, was noch gar keine Sprache rekrutiert hat, das kann keine weitere Sprache von einem Bildschirmmedium lernen. Und genau das Gleiche gilt für die Motorik auch.
Okay. Ja, dann es gibt ja viele Eltern, die jetzt sagen, okay, jetzt die Kinder sitzen zu viel vor dem Bildschirm, also die wollen auch diesen Medienkonsum begrenzen. Also gerade dann, wenn ich so an etwas ältere Kinder denke, so ab 10, 12, 13, und da kommt es dann im Alltag ganz oft zu Diskussionen und Tränen und Wutanfällen. Und wir haben jetzt auch diese Doc 1 gesehen, wo es dann wirklich Entzugserscheinungen gibt. Was würden Sie denn diesen Familien raten, die einen gesünderen Medien- und Bewegungsalltag haben wollen, dass sie es schaffen, ohne ständig im Streit zu sein mit den Kindern? Was kann man denn dafür vielleicht Regeln aufstellen?
Also das Allerwichtigste, wir als Eltern oder als Erwachsene müssen unseren eigenen Handy- und Medienkonsum als allererstes als Vorbilder anpassen an das, was wir von unseren Kindern verlangen. Wie kann ich einem Kind weismachen, dass das Handy nicht gut ist, wenn ich es den ganzen Tag in der Hand habe und immer, wenn ich etwas mit meinem Kind besprechen will oder soll, ein viereckiges Kastel vor uns ist oder zwischen uns ist. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, die Eltern aufzuklären, die Eltern zu unterstützen, den Eltern Ideen zu geben. Trotzdem, es ist Aufgabe der Eltern und es ist eine Erziehungsaufgabe der Eltern, unserer Meinung nach, sich mit diesem Thema ausführlich und zwar von Anfang an zu beschäftigen, am besten noch bevor das Kind da ist, sich das genau zu überlegen. Und es gehört, jede Familie braucht Regeln. Und die wichtigsten Regeln sind einfach, es muss Eltern-Kind-Zeit geben, es muss bildschirmfreie Zeiten geben. Bildschirme haben in Kinderzimmern und in Schlafzimmern nichts verloren, um die Schlafhygiene auch gut einzuhalten. Und ja, also ich kann Sie alle mal animieren, als Eltern, machen Sie sich Gedanken darüber, stellen Sie für sich selber Regeln auf, die gelten für Sie, die gelten für Ihre Kinder, machen Sie mit Ihren Jugendlichen gemeinsam wie kleine Verträge. Machen Sie das aus, überlegen Sie auch Konsequenzen, wenn bei Nichteinhaltung, das ist auch etwas, was wichtig ist. Und auch die Kinder dürfen Ihnen als Eltern Konsequenzen androhen, wenn was nicht passiert. Ich kann das nur von meiner Nichte sagen, die hat jetzt also ihr erstes Handy bekommen und war in den Sommerferien so genervt von ihren Eltern, dass sie gesagt hat, also ich bin erwachsen, mein Handy liegt am Handyparkplatz in der Küche. Wo sind eure Handys? Ja? Und ich finde das dann ein gutes Beispiel, weil sie hat einfach gezeigt, dass sie das in den Ferien nicht braucht und auch nicht will und war einfach nur, wollte, dass ihre Eltern sich auch Zeit nehmen einfach in den Ferien. Und ich finde das ein gutes Beispiel. Schaffen Sie Räume, schaffen Sie Möglichkeiten, wo wirklich sie sich intensiv mit ihren Kindern beschäftigen können und sie werden merken, dass die Kinder wieder vermehrt anfangen zu spielen, dass sie wieder nachfragen. Es wird die Kreativität gefördert und zwar von uns allen, nicht nur von den Kindern. Ja, und deswegen gute Regeln, die vernünftig machbar sind. Es ist uns allen klar, dass Bildschirme aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken sind. Wir begegnen dem jeden Tag in jeder Sekunde, weil jeder von uns besitzt sowas. Also die Rate von Smartphone-Besitzern in Österreich beträgt nahezu 100% bei den über 15-Jährigen. Ja, und wir verwenden das alle. Und es ist ein tolles Medium. Wir lieben es alle, sonst könnten wir heute auch nicht solche Aufzeichnungen machen, zum Beispiel.
Mhm. Ja. Wenn Sie sagen, wenn Eltern mit ihren Kindern jetzt da wirklich schon sehr dick drin, also fest drinstecken, also wo sowohl die Eltern ganz viel am Smartphone sind, als auch die Kinder, dass es sinnvoll ist, neue Regeln aufzustellen, wirklich sich handyfreie Zeiten zu verschaffen, wirklich auch zu sagen, so und so viele Minuten, Stunden am Tag ist es okay und dann ist es wieder weg, weil dann wieder mehr soziale Aktionen, mehr Bewegung stattfinden kann. Habe ich das so?
Das ist korrekt.
Auf den Punkt gepackt.
Ja, ich habe letzte Woche mit einem Schuldirektor aus Wien Favoriten gesprochen. Der sagt, seitdem das Handy in der Schule verboten ist, ist es bei Ihnen in den Pausen wieder lauter im Schulgebäude. Und es gibt auch wieder mehr körperliche Auseinandersetzungen zwischen den Kindern. Und er hat das als sehr positiv beschrieben. Ich finde, das ist eine... Und er sagt, die reden miteinander. Die tun natürlich auch körperlich sich auseinandersetzen miteinander. Aber er sagt, das ist auch wieder eine Aufgabe für den Pädagogen. Die Pädagogen, dem sind sie gewachsen. Das haben sie gelernt, das haben sie studiert, damit umzugehen.
Ja.
Und es ist viel besser, als dass die Kinder sich verbal miteinander auseinandersetzen oder vielleicht auch mal körperlich miteinander auseinandersetzen, aber nicht immer über ein elektronisches Device.
Mhm. Haben Sie vielleicht an der Stelle einen Buchtipp für Eltern oder eine Homepage, weil Sie haben ja, glaube ich, auch eine eigene Homepage, wo ganz viel draufsteht. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, die heißt www.smartaufwachsen.at.
Genau, das ist die Initiative, die wir mal gegründet haben, gemeinsam mit Kollegen von der Pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz. Aber es gibt zum Beispiel eine tolle Homepage von Safer Internet, die ganz viel Informationen für Eltern, vor allen Dingen, wie kann ich dem elektronischen Fortschritt meines Kindes auch gerecht werden, ja, dort haben und auch tolle Veranstaltungen anbieten. Die sind sehr gut aufgestellt und wenn man, die kann man, Safer Internet Trainerinnen kann man in die Schulen bestellen. Die sind glücklich, wenn sie Schüler unterrichten dürfen. Die gehen auch in Kindergärten.
Mhm.
Und die haben auch manchmal die Möglichkeit, einzelne Familien, wo es Probleme gibt, individuell zu betreuen. Und das finde ich einfach toll.
Ja, wissen Sie, ob das nur in Oberösterreich so ist oder ist das Österreich?
Safer Internet in ganz Österreich.
Okay, sehr gut. Dann werden wir das auch in den Shownotes noch einmal anmerken, dass das auch noch mal zu lesen ist. Wenn ich Sie jetzt fragen darf, so einen Blick in die Zukunft, wenn wir so weitermachen wie bisher, also mit immer mehr Bildschirmzeit und auch immer weniger Bewegung, wie wird denn die Generation unserer heutigen Kinder in 20 Jahren aussehen? Und was würden Sie sich denn als Kinderärztin von Politik, Schulen und Gemeinden wünschen, um da vielleicht dagegen zu steuern?
Also es ist, glaube ich, das muss man ehrlicherweise sagen, dieser elektronische Fortschritt und das Internet ist wie so ein Tsunami über uns hinübergerollt, wenn man sich das bildlich vorstellt. Und wir versuchen jetzt dahinter aufzuräumen. Das Problem ist, der nächste Tsunami ist schon über uns. Das ist nämlich die Anwendung der KI. Ja, das geht auch viel schneller, als jeder von uns das in seinem Kopf überhaupt ordnen kann. Ja, also die Rechner sind heute so schnell und können Dinge berechnen und Informationen ausdrucken, da käme einer, der jetzt sagt, nimm dir ein Lexikon und liest das nach, nicht mehr nach. Und wichtig ist, und das ist mir so wichtig, dass ich glaube, und wir haben jetzt schon, also das erste Smartphone ist 2007 rausgekommen, also bis die Jugendlichen, die damals das erste Smartphone haben, das sind die jetzt erwachsen werden und jetzt Familien anfangen zu gründen. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, dass diese jungen Menschen von vornherein sich gute Gedanken machen und selber eben ihren eigenen Gebrauch gut überdenken und dann eben von Anfang an den familiären Gebrauch auch überdenken. Und da braucht es viel Unterstützung und Aufklärung. Und deswegen wäre es mir so wichtig, dass die Politik zum Beispiel einen Rahmen vorgibt. Ich bin nicht dafür, alles zu verbieten. Und ich bin auch nicht dafür, Smartphones zu verbieten. Ganz, also ich bin kein Pessimist, was das angeht. Ich nutze das jeden Tag und ich möchte das auch gerne jeden Tag nutzen. Und ich sehe auch den Vorteil. Ich sehe auch für manche Kinder und für manche soziale Gruppen, die wir auch gerade betreuen im entwicklungsmedizinischen Bereich, große Vorteile durch die Elektronik und auch die Internetnutzung oder auch die Social-Media-Nutzung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass alle die Informationen kriegen, was es machen kann, was die Gefahren sind und für sich individuell in der Familie entscheiden, wie möchten wir damit umgehen.
Eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, im Rahmen des Mutter-Kind-Passes beziehungsweise Eltern-Kind-Passes vielleicht auch schon quasi eine Vorinformation mitzugeben, damit ganz junge Eltern schon Bescheid wissen, was der zu hohe Medienkonsum ausrichten könnte? Also das wäre so eine kleine Vision vielleicht. Glauben Sie, dass das einen Sinn hätte?
Ich glaube, dass das Sinn machen würde. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und in welchem und wie man das integrieren kann. Und auch schon Ideen zu, da gibt es auch schon Arbeitsgruppen dazu.
Oh ja.
Und, also man muss ja auch sagen, der Mutter-Kind-Pass oder jetzt Eltern-Kind-Pass wird ab nächstes Jahr nur noch digital verfügbar sein. Das werden gelben Bücher nicht mehr nachgedruckt werden. Das Problem ist, die App gibt es noch nicht, aber durch die Möglichkeit, dass er dann nur noch digital ist, haben wir natürlich die Möglichkeit, auch kurzfristiger mal was zu ändern, als wenn ich 1 Million Exemplare davon gedruckt habe und die erstmal sozusagen abarbeiten muss. Also das sehe ich schon als Vorteil. Ich glaube, wichtig ist, und das war auch so ein bisschen unser Ansatz, als wir angefangen haben, mein Kollege und ich, mit primär mal smart ohne Phone, dass wir versucht haben, werdende Eltern, ja, also Eltern, die im Rahmen zum Beispiel eines Geburtsvorbereitungskurses oder so, haben wir das angeboten, 1 Stunde vorher freiwillig zu uns zu kommen als Workshop, mein Kollege und ich, und ihnen einfach zu erzählen, was digitale Medien bei kleinen Kindern anrichten kann, was es für Folgen hat, was es für Risiken hat, aber auch, was es für vielleicht tolle Dinge gibt.
Mhm.
Ja, also, oder was man alternativ mit den Kindern machen kann, wie man Kinder beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, den wir jetzt weitergehen müssen.
Ja, klar.
Schaffen, dass wir vor allen Dingen die Familien auch erreichen. Und das ist gar nicht so leicht, die vor allen Dingen da betroffen sind. Und das sind Familien in allen sozialen Schichten. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ja, also ich sehe, es gibt schon viele Initiativen. Es ist, glaube ich, ein großes Ziel, eben Eltern, die sich dafür noch nicht so interessieren, noch besser zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, Ideen. Ich habe ja die Idee mit dem Podcast, dann eben Eltern-Kind-Pass und so weiter. Ich glaube, oder Ihre Arbeit an der Klinik, da gibt es jetzt schon ganz viele tolle Sachen. Jetzt geht es nur darum, dass das sich noch mehr in die Welt verbreitet und dass es wirklich auch dort landet, wo es hingehört und dass wirklich alle Bescheid wissen, was ein zu hoher Medienkonsum bei Kindern anrichten kann. An dieser Stelle gebe ich auch immer Bewegungstipps. Und vielleicht können Sie gut zuhören und schauen, ob ich mir da was Gutes ausgedacht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, als erstes die Medien-Mini-Pausen-Challenge. Und zwar stellt euch alle 45 Minuten einen Wecker und macht dann 3 Minuten Bewegung. Hampelmann, Seilspringen, Hüpfen auf einem Bein. Das wäre so eine Idee für eine Bewegung, dass man sich wirklich unterbricht bei irgendeiner Arbeit oder auch am Bildschirm und dann eine Bewegung macht. Würden Sie dem zustimmen oder müssten
Sie schauen?
Ja?
Das empfiehlt man jedem, der Rückenschmerzen hat und den ganzen Tag im Büro sitzt. Alle 30 Minuten aufstehen und einmal über den Gang laufen und wenn es nur zur Kaffeemaschine ist. Das ist genau das Gleiche gilt für Kinder auch. Nach jeder Schulstunde aufstehen, bewegen.
Dann mein zweiter Tipp wäre oder ist Korridorrennen. Ich habe es gesagt, wer schafft es, 5-mal im Flur, also im Korridor hin und her zu rennen, bevor ein Lied im Hintergrund zu Ende ist. Also so eine Art, wer ist am schnellsten, ja, mit einem Lied als Hintergrund. Und die dritte Idee wäre, dass man statt mit einem Tablet zu spielen, Treppenlauf macht. Und zwar in fast jedem Haus gibt es eine Treppe, irgendwo gibt es ein Stiegenhaus. Jede Treppe im Haus oder im Wohnblock wird heute bewusst genutzt. Und zwar hinauflaufen, rückwärts runtergehen und seitwärts hochgehen. Wäre zum Beispiel eine Alternative, wo man zwischendurch mal was machen kann. Das wären so meine 3 Bewegungstipps statt einem Tablet oder einem Smartphone. Und als letztes habe ich noch den Bewegungsblitz für Sie. Das ist eine Kategorie, wo ich meine Gäste frage, etwas spontaner. Einfach ein paar schnelle Fragen, schnelle Antworten. Okay, sind Sie bereit? Gut. Erste Frage. Wenn Sie die Macht hätten in Österreich, sofort etwas zum Thema Bewegung zu verändern, was wäre das?
Für alle die Möglichkeit geben, zu jeder Zeit Sport treiben zu dürfen.
Wie überwinden Sie persönlich den eigenen Schweinehund, wenn es um Bewegung geht?
Ich liebe Fahrradfahren und das Schönste ist, wenn ich im Herbst das erste Mal meinen Regenanzug wieder auspacken darf. Für mich die schönste Motivation. Okay. Dann sind die Straßen und die Fahrradwege leer.
Was war denn Ihr wildestes oder das, was am meisten in Erinnerung geblieben ist, Bewegungserlebnis als Kind? Würde ich sagen, wow, das war super cool oder eben wild?
Also ich muss dazu sagen, wir sind sehr behütet, aber mitten in der Stadt aufgewachsen. Und wir haben Glück gehabt, in einer Sackgasse zu wohnen, wo viele gleichaltrige Kinder waren. Und für uns war es gerade um diese Jahreszeit fantastisch. In Norddeutschland wird es sehr früh dunkel.
Ja.
Und wir durften noch draußen sein. Und wir haben uns immer um 17 Uhr getroffen zum Versteckspielen und sind dann, und das war auch erlaubt von allen, die dort gewohnt haben, sind durch alle Gärten und über alle Hecken und auf Bäume und in Kellerschächte gekraxelt und haben uns dort versteckt. Und zwar mindestens eine Stunde lang, bis dann die Eltern angefangen haben, ihre Kinder zu suchen. Und das war einfach für uns jeden Herbst, das war das Schönste überhaupt. Die Schule fing im Herbst wieder an und wir konnten starten mit unserem Erlebnis-Versteckspiel. Und es waren wirklich von den 8-9-Jährigen bis zu 18-19-Jährigen dabei. Also es war wirklich eine ganz große Gruppe und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, super.
Und es ist nie einem was passiert. Wollte ich auch dazu sagen, weil das ist ganz wichtig, dass viele Eltern haben Angst, dass da was passiert und dass man Kindern nichts mehr zutraut. Und es ist ganz wichtig, Kinder müssen sich verletzen. Blaue Flecken gehören dazu, ja, auch mal eine Wunde gehört dazu, ein aufgeschlagenes Knie. Aber es ist nie jemandem ernsthaft was passiert und da waren keine Eltern, die uns überwacht haben.
Ja, das klingt sehr nach meiner Kindheit. Ja, ich finde auch blaue Flecken, kleine Auers gehören dazu. Kleine Niederlagen muss man auch einstecken und damit umgehen lernen, weil das braucht man einfach auch als Erwachsene. Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde denn das klingen bei Ihnen?
Bei mir klingen alle Geräusche oder alles klingt nach Musik.
Ah, okay.
Je schneller die Bewegung ist, desto schneller ist die Musik.
Ah, okay. Dann ein Lieblingsspiel aus Ihrer Kindheit, und würden Sie es heute noch spielen?
Unbedingt. Bei uns hat das Schwenkeltau geheißen. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich heißt.
Nichts.
Seilspringen, aber rechts und links steht einer am Tau und dreht. Das heißt in Norddeutschland Schwenkeltau. Das haben wir bis zum Exzess gespielt. Auf dem Schulhof war das erlaubt. Es hat immer irgendwo einen Tau gegeben. Wie gesagt, ich komme aus Kiel. Bei uns hat es immer Segelschoten gegeben und Segelschnüre gegeben. Es wurde immer umfunktioniert. Und wenn kein sogenanntes Schwenkeltau, also Schwanktau, da war, dann waren wir haben wir
Ja,
Gummibandhüpfen gemacht.
genau. Das war bei uns. Gummihupfen oder Gummitwist heißt das jetzt.
Ja, genau.
War bei uns. Ja, und dann noch zwei Fragen, und zwar die wichtigste Niederlage, die Sie in Ihrem Leben hatten, die müssen Sie jetzt nicht ausführen, aber was haben Sie daraus gelernt oder wie ist überhaupt Ihr Zugang zu Niederlagen?
Also meine größte Niederlage als Jugendliche war, dass ich als Handballtorwart mit einer roten Karte vom Feld geflogen bin. Aber warum? Nicht, weil ich was Schlimmes angestellt, sondern weil ich meine eigene Mannschaft so beschimpft habe, weil sie sich nicht schnell genug zurückgelaufen ist. Aber das hat mir doch gezeigt, dass ich nicht zu ehrgeizig sein darf, sondern das auch aushalten muss, wenn dann mal die gegnerische Mannschaft mich abschießt. Ja.
Ja, und dann noch eine letzte, und zwar ist es keine Frage, sondern eine Vervollständigung von einem Satz. Bewegung ist für mich.
Bewegung ist für mich alles. Wenn ich mich nicht frei bewegen könnte, dann habe ich was verloren im Leben. Also das finde ich ganz schrecklich, die Vorstellung, eingesperrt zu sein, mich nicht bewegen zu dürfen, nicht rausgehen zu dürfen, die Natur zu genießen mit allen Sinnen, die ich habe. Und da gehört Bewegung einfach dazu, in welcher Form auch immer.
Ja, klingt auch sehr nach mir. Ich finde, Bewegung ist so auch mein Lebenselixier. Ich bewege mich gern. Es macht einfach was mit mir. Wenn ich mich nicht bewegt habe, bin ich meistens grantig, dann gehe ich schnell hinaus. Und dann geht es mir wieder viel besser. Liebe Frau Dr. Tiede, vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen tollen Einblicke. Die waren für mich auch zum Teil neu, also wirklich sehr spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nehmt ihr euch heute vor, gleich nach dieser Folge eine Runde nach draußen zu gehen, einen Spaziergang zu machen, Gummi zu hupfen oder vielleicht auch Fangen zu spielen oder mit dem Tau zu schwingen, einfach um in Bewegung zu kommen.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch »Alle Kinder fertig, los« aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können, mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.